MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer.
Es ist Mittwoch und das ist hier bei uns ja im MKR der Tag, an dem wir Ihnen die neue Ausgabe unseres Magazins Innehalten vorstellen. Da geht es diesmal um ein Ereignis, das ganz tief in unserer Geschichte verankert ist, nämlich die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau vor 80 Jahren. Es sind Tage des Erinnerns, des Gedenkens und auch Tage der Hoffnung. Denn mit der Ankunft der amerikanischen Truppen hat an diesem Ort ein unermessliches Leid geendet. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Florian Ertl. Flo, viele fragen sich ja, wo war denn da Gott, als all dieses Grauen passiert ist? Und ich habe ja in die neueste Ausgabe von Innehalten schon mal reinschauen können und ihr habt da religiöse Gedenkorte auf dem ehemaligen KZ-Gelände besucht. Habt ihr da eine Antwort gefunden?
Ja, es fällt natürlich immer schwer, eine Antwort, so es denn eine gibt, hier auf diese Frage, wo Gott im Leid denn steckt, ist, zumal an so einem Ort. Aber ich sag mal, Dachau hat viele Besonderheiten aufzuweisen und in der heutigen Gedenkstätte sind die sicherlich die verschiedensten Örtlichkeiten. Ich möchte von denen aber eines etwas Besonderes hervorheben, eine Figur, unsere liebe Frau von Dachau, das ist also eine Marienstatue, die sich in der Kapelle, in der Baracke schon befand, im KZ und sozusagen aus dieser Zeit in unsere heutige Zeit hinein etwas zu sagen hat, dass es da also immer noch Menschen gab, die auch im größten Leid die Hoffnung, ganz tief sitzende Hoffnung, wir haben jetzt gerade erst Ostern gefeiert, die Hoffnung nicht verloren haben und auch an so einem Ort, ja in dieser Dunkelheit, immer noch ein Hoffnungslicht ja für sich und auch für ihre Mitgefangenen ja sahen und gelegentlich auch entzündeten. Denn es gibt tatsächlich, und auch das haben wir in unserer neuen Ausgabe, viele verschiedene, jetzt sage ich mal etwas theatralisch, Heldengeschichten zu erzählen.
Und du hast ja eben auch die Gedenkorte angesprochen. Da gibt es auf alle Fälle auch eine Bilderstrecke in der Ausgabe, die man sich natürlich anschauen kann. Und die Heldengeschichten, da gibt es einen Extra-Artikel dazu. Ich habe jetzt zuletzt den Satz gehört, wenn man sich der Geschichte nicht erinnert oder bewusst ist, dann wiederholt sie sich. Und daran habe ich auch denken müssen, als ich einen weiteren Artikel bei euch gesehen habe. Ihr habt nämlich mit Elia Bossler gesprochen, die Fotos gegen das Vergessen gemacht hat. Stell uns doch mal die Dame und ihre Arbeit vor.
Die Schwester Elia ist seit ja, fast 6 Jahrzehnten in diesem Kloster, das direkt neben dem ehemaligen Konzentrationslager beheimatet ist. Und ja, wie kann man überhaupt ein Kloster an so einem Ort gründen und wie kann man dann auch noch freiwillig dorthin gehen? Auf das alles hat sie eine Antwort. Sie hat es als junge Frau kennengelernt. Sie kannte den Ort vorher nicht, aber sie hat sofort in sich irgendwie diese Berufung sozusagen gespürt, an diesem Ort Gott und vor allem aber auch den Menschen dienen zu müssen. Und natürlich kommt an so einem Ort, ja, die unterschiedlichsten Schicksale kommen da herein. Und das Zuhören ist für sie eine ganz wichtige Aufgabe gewesen. Vor allem auch mit ehemaligen Inhaftierten, die natürlich ehedem noch viel mehr an diesen Ort kamen. Und aus diesen Gesprächen heraus hat sich bei ihr, sie ist keine ausgebildete Fotografin, aber es hat sich in ihr langsam so die Idee entwickelt, sie möchte an diesem Ort die Menschen dann auch irgendwie festhalten, porträtieren. Es haben sich da sehr interessante Begegnungen ergeben und die Schwester Elia hat über all die Jahrzehnte dann ja so eine kleine Sammlung angestellt, die sie dann 2011 dem Archiv übergeben hat, der Gedenkstätte, und für sich selbst hat sie nur noch ein paar kleine persönliche. Man muss ja sagen, das ist ja auch alles noch im analogen Stil passiert. Also da bleibt am Ende für den Fotografen, wenn er alles übergibt, nicht so viel übrig, aber für sie bleiben vor allem die Erinnerungen an diese besonderen Begegnungen.
Also Fotos gegen das Vergessen hat sie gemacht, eine bemerkenswerte Frau. Danke Flo, dass du uns einen Einblick in die neueste Ausgabe gegeben hast. Und Sie bekommen das Inhaltenmagazin in vielen Kirchen des Erzbistums. Sie können es sich natürlich auch bequem per Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer Inhalten-App lesen. Über die können Sie übrigens auch das MKR hören. Also damit haben Sie unser Magazin und das Radio griffbereit in der Tasche. Hexen, Feuer und Magie. Heute ist der 30. April und das bedeutet Walpurgisnacht. Seit Jahrhunderten ranken sich da Legenden um diese besondere Nacht. Und den Namen, den hat sie übrigens von einer Heiligen, der heiligen Walburga. Brauchtumsexpertin Sandra Angermeier, wie es dazu kam.
Sie ist Namensgeberin, als dass im traditionellen Brauchtum die Nacht, also der Vorabend, immer zum nächsten Tag gehört. Der 1. Mai ist der Gedenktag der heiligen Walburga. So ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Walpurgisnacht.
Mit Hexen und Dämonen wollte die katholische Kirche die Heilige nicht in Verbindung bringen. Deshalb hat sie ihren Gedenktag einfach verschoben. Er wurde auf den 25. Februar verlegt. Der Legende nach sollen sich in der Walpurgisnacht die Hexen auf dem Brocken im Harz versammeln und ein Fest feiern. Mit solchem mystischem Treiben hat die heilige Walburga nur bedingt zu tun.
Die heilige Walpurga stammt aus Südengland. Der Legende nach war sie die Tochter vom König von Wessex. Sie kam mit circa 18 Jahren noch in den süddeutschen Raum und wurde Äbtissin im Kloster Heilbronn und hat dort zu Lebzeiten schon Wunder vollbracht. Speziell hat sie auch Menschen geheilt, von denen man gesagt hat, dass sie besessen waren. Und alles, was besessen ist, steht in Verbindung wieder mit dem Dämonischen. Und da kommt dann auch der Bogen wieder zur Walpurgisnacht.
Die Reliquien der Heiligen, die liegen in Eichstätt in einer Gruft der Klosterkirche St. Walburg. Aus ihrem Sarkophag tritt eine ölähnliche Substanz aus, beschreibt Brauchtumsexpertin Sandra Angermeier. Für viele ist das sogenannte Walburgisöl eine Kostbarkeit.
Und seit jeher sagt man, das hat eine ganz besondere, wundertätige Wirkung. Das Walpurgisöl hilft gegen alles. Und diese Walpurgisfläschchen, Walpurgiskästchen, wo die Fläschchen aufbewahrt wurden, sind teilweise kostbar verziert bis heute.
Und das Öl, das lässt sich nicht nur vor Ort kaufen, sondern wird mittlerweile auch im Internet angeboten. Und dem Glauben nach kann einem da weniger passieren, denn die heilige Walburga, die schützt vor allem Übel. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann tut das weh. Trauer gehört zu den stärksten Stressmomenten, die ein Mensch erleben kann. Da ist es hilfreich, die Trauer nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen zu bewältigen. Manchmal braucht es dafür auch einen Anstoß, eine Hilfestellung, wie zum Beispiel den Trostkoffer der Kolping-Familie Berchtesgaden.
Martin Kienast ist Familienseelsorger und gehört zum Vorstand der Kolpingsfamilie Berchtesgaden. Auf die Idee mit dem Trostkoffer hat ihn eine Kollegin gebracht. Die ist Religionslehrerin und kannte eine Familie, in der die Oma gestorben war. Die Kinder waren seitdem auffällig, konnten mit dem Tod der Oma nicht umgehen.
Es macht uns oft sprachlos, in der Situation zu sein und vor allem im Kontakt mit Kindern. Da kommt das Gefühl der Hilflosigkeit, des Verstummens einfach, ist immer schnell da. Gell? Also die Erfahrung, denke ich, machen wir alle. Da muss man kein Seelsorger sein.
Die Religionslehrerin weiß nicht so recht, wie sie der Familie helfen soll. Sie hat nichts an der Hand, das sie den Eltern für die Trauerbewältigung geben könnte. In dieser Situation entwickelt sie gemeinsam mit Martin Kienast den Trostkoffer für Familien. In dem befinden sich Sachbücher zum Umgang mit Tod und Trauer in der Familie. Ein Begleitheft, in dem Tipps gegeben werden, wie Kinder ihre Trauer ausdrücken können. Und die Trostpuppe Charlie. Die muss man selbst nähen, was allerdings etwas kompliziert ist. Deshalb hat die Kolpingsfamilie Berchtesgaden ergänzend zum Trostkoffer noch ein weiteres Projekt gestartet. Die Nähwerkstatt. Und das heißt, alles, was es braucht, um den Trostengel anzufertigen, kann man bei der Kolpingsfamilie bestellen.
Wird alles in einer großen Kiste verpackt und dann bekommt eine Gemeinde, eine Kolpingsfamilie, die interessiert ist, so ein Nähcafé zu machen. Das gesamte Material, alle Stoffe, alle Garne, Nadeln, alles ist mit dabei. Und das Ganze kann ich kostenlos dank der Diözese zur Verfügung stellen und dann kann losgelegt werden.
Zusammen mit dem Engel Charlie kann der Trostkoffer dann an trauernde Familien ausgeliehen werden. Dem Projekt haben sich bereits mehrere Kolpingsfamilien im Erzbistum angeschlossen. Sie haben nach der Anleitung von Martin Kienast den Trostkoffer zusammengestellt und den Trostengel Charlie in Eigenregie genäht. Bei der Kolpingsfamilie Isen hat Annegret Scholz den Trostkoffer auf den Weg gebracht. Dreimal schon war der Koffer dort im Einsatz.
Und da haben wir eben tatsächlich ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen, dass es so eine große Hilfe ist, dass man sich nicht erst selbst informieren muss, sondern einfach so ein Paket bekommt, wo man sagt, da ist jetzt erstmal alles drin, da sind Informationen für die Eltern, da sind diese Bücher drin, die auch den Kindern helfen, überhaupt auszudrücken, wie geht's mir denn gerade. Also wird tatsächlich ganz begeistert aufgenommen bei den betroffenen Familien.
Für alle Kolpingsfamilien oder Pfarreien, die es der Kolpingsfamilie Isen jetzt nachmachen möchten, die Anleitung für den Trostkoffer gibt's ganz einfach online auf trostkoffer.de. Paul Hasel für das MKR.
Ausführlich wird das Trostkofferprojekt der Kolpingsfamilie im Podcast Kolpingstunde vorgestellt. Hier im MKR unter innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Woche läuft in den bayerischen Kinos ein Film an, der schon für Schlagzeilen gesorgt hat, bevor er überhaupt abgedreht war. Es geht um Rust, Legende des Westens, mit Hollywood-Star Alec Baldwin, und der hat bei den Dreharbeiten zum Film unabsichtlich eine Kamerafrau erschossen. Jetzt kommt der Film in die Kinos und meine Kollegin Helen Martin aus der Kinoredaktion hat ihn schon gesehen.
Wir befinden uns im Wilden Westen und hier gelten andere Regeln.
Die einzige Ordnung, die es in dieser Welt gibt, ist die Ordnung, die wir durchsetzen. Verliert ein Mann das aus den Augen, bleibt ihm gar nichts.
Und dann ist da Lucas. Er ist gerade mal 13 Jahre alt und wurde zum Tode verurteilt.
Der Himmel wartet sich auf keinen von uns rein.
Doch Lucas bekommt Hilfe von seinem Großvater, der niemand Geringeres als der berüchtigte Gesetzlose Harland Rust ist.
Es gibt wohl Dinge im Leben, die kommen nur einmal.
Die beiden fliehen, nicht nur vor Lucas Todesurteil, sondern auch vor einem gnadenlosen Kopfgeldjäger.
Gott steht den Sündern bei, damit sie weiter meine Rechnung bezahlen.
Gemeinsam stellen sich Lucas und Rust, Enkel und Opa, den Gefahren des Wilden Westens, als obendrauf auch noch lang verborgene Familiengeheimnisse rauskommen.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.